Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin. Und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Heute geht es in unserer Kurzfolge darum, ich habe das Gefühl, mit meiner Therapie nicht weiterzukommen. Wir haben auch auf Instagram in die Community gefragt und ihr habt uns alle ganz tolle Nachrichten geschickt und dafür danken wir euch von Herzen wirklich. Das ist immer sehr spannend, alles zu lesen und vielen Dank für die rege Beteiligung. Und ihr könnt euch ganz sicher sein und euch darauf verlassen, dass wir alle Nachrichten ganz vertraulich behandeln. Und ein weiterer Punkt ist, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns zu abonnieren. Und vor allem sagt es euren Freunden und empfiehlt uns weiter, dass wir ein paar Hörer noch dazu bekommen, die vielleicht auch mit einigen Themen zu kämpfen haben oder sich einfach dafür interessieren und gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten sind. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in unser Thema. Ich habe das Gefühl, in meiner Therapie nicht weiterzukommen. Vero, was sagst du denn als Sicht einer Therapeutin dazu? Hast du diesen Kritikpunkt, sag ich mal, selbst schon mal erlebt von einem Patientin?
Ja, also das ist ein normaler Vorgang in Therapien, was zum einen der Tatsache geschuldet ist, dass Heilung einfach nicht linear verläuft, sondern das ist ein Auf und Ab. Es kann Rückschritte geben, dann können mal wieder ganz viele Dinge passieren. Es muss auch nicht alles innerhalb von einer Therapie passieren, sondern das Leben geht ja währenddessen auch weiter. Und das sind natürlich alles Faktoren, die sich so wechselseitig beeinflussen. Deswegen an sich habe ich natürlich immer wieder damit zu tun. Und dann ist es auch so, dass eigentlich alle Beteiligten diesen Eindruck haben können. Deswegen ist es auch ganz wichtig, Therapieverlaufsmessungen zu machen, wo man eben dann etwas objektiviertere Daten sammelt, ob es wirklich stillsteht oder ob man nur diesen Eindruck hat. Und der Eindruck kann eben entweder bei dem Therapeuten, der Therapeutin entstehen oder auch bei den PatientInnen. Und ich habe selber schon den Eindruck gehabt, ich habe PatientInnen schon gehabt, die den Eindruck hatten und ich habe vor allen Dingen, bin ich auch Supervisorin und begleite andere TherapeutInnen bei Therapien und da ist es natürlich so, dass das auch sehr oft ist, dass die entweder den Eindruck haben oder die PatientInnen von denen den Eindruck haben und da bin ich ja die Fachperson, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen muss.
Wie ist es denn? Wird in der Therapie eigentlich regelmäßig evaluiert gegenseitig?
Also in meinen Therapien ist das so. In den Ausbildungsinstituten, wo ich tätig bin, ist das auch so. Man macht eigentlich eine Eingangsdiagnostik, wo man eben auch psychometrische Daten erhebt, also Fragebögen nutzt, die eben dann einen bestimmten Wert ergeben. Und dann macht man eine sogenannte Postmessung, wenn es gut läuft, am Ende, um zu schauen, was hat sich denn überhaupt verändert. In den Instituten, das sind Lehrinstitute, wo ich arbeite, gibt es aber auch eben Verlaufsmessungen zu regelmäßigen Zeitpunkten und das habe ich im Grunde auch so übernommen, weil es eben ganz gut ist, wie gesagt, also das kommt häufig vor, dass man so den Eindruck hat, boah, hier geht ja gar nichts voran und dann eben da sehen kann, ach nö, so schlecht sieht das eigentlich gar nicht aus. Und umgekehrt ist es eben auch oft so, dass man manchmal denkt, so ist ja Wahnsinn, was wir hier alles erreicht haben und dann über diese psychometrischen Fragebögen sieht, oh, aber da sind ja noch einige Themen, die wir so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Deswegen also, es sollte optimal sein. Ob das überall in der Praxis so umgesetzt wird, wage ich zu bezweifeln, mal vorsichtig gesagt.
Diese Verlaufsmessung, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Depression erkrankt bin? Wie kann ich mir vorstellen, dass man dann eine Verlaufsmessung macht?
Also dann würde ich dir eingangs, hätte ich ja dann die Verdachtsdiagnose und der entsprechende Fragebogen, den man da nutzen kann, ist der BDI-2 heißt der, das Beck'sche Depressionsinventar und da kommt eben ein bestimmter Summenwert raus und den kann ich eben vergleichen dann 10 Monate später, zwei Jahre später.
Ja, verstehe.
Und dann kann ich eben schauen, du bist vielleicht zu mir gekommen und hattest einen Wert von 34, das wäre ein Hinweis auf eine schwere depressive Episode. Und am Ende der Therapie hast du vielleicht einen Wert von 11, sage ich mal. Da muss man auch sagen, das heißt jetzt nicht 100% verbrieft, dass du vorher depressiv warst und jetzt nicht mehr. Man muss das immer sensibel auswerten und im Gesamtkonzept bewerten. Aber es ist schon ein guter Hinweis.
Ja gut, es ist ja im Grunde wie ein Zahn, der eine Füllung bekommen hat. Der ist ja auch nicht für immer und ewig dann gesetzt geheilt. Da kann die Füllung rausbrechen, da kann irgendwas Empfindliches sein, da kann sich die Wurzel entzünden. Also da würde ich sagen, ist eine psychische Erkrankung auch nicht, ist man nicht davor gewappnet, dass es jetzt zack, ab heute zack geheilt und jetzt nie wieder ein Problem. Das wäre schön, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall.
Ja, das kann zum einen sein, aber manchmal ist es auch so, dass diese Fragebogenwerte oder die Veränderungen gar nicht unbedingt valide sind, sagt man. Also die weisen gar nicht darauf hin, was man eigentlich messen wollte. Also es kann zum Beispiel, und das ist gar nicht so selten sein, dass jemand kommt und hat einen Wert von, ja, was weiß ich, sagen wir mal 17 und dann hat er am Ende einen Wert von 34 und da müsste man ja, wenn man nur diese beiden Werte sich anguckt, sagen, ja schade, dann hat diese Therapie ja im Grunde nicht geholfen, sondern das Ganze verschlimmert. Es kann dann aber eben sein, wenn man den Verlauf sich genau anguckt, dass zu Beginn einer Therapie jemand seinen eigenen Zustand überhaupt nicht einschätzen konnte, weil er so im funktionalen Modus drin war, dass er bagatellisierend im Fragebogen geantwortet hat. Und am Ende der Therapie kann es ihm so objektiv viel, viel besser gehen und er kann deswegen auch viel besser einschätzen, wie es ihm geht und bekommt dann sozusagen im Fragebogen schlechtere Werte.
Aber ihm geht es eigentlich besser, weil er sich besser einschätzen kann, da kann man da weiterarbeiten.
Deswegen wollte ich immer nur sagen, also Fragebogenwerte sind nicht als absolut zu sehen, sondern man muss das immer im Gesamtkonzept bewerten, aber also begleitend weiß ich nicht, also ich könnte nicht ohne arbeiten.
Ja, aber das finde ich total gut. Ich meine, das macht in jedem Projekt, das man sich setzt, in jedem Bereich, in dem man arbeitet, setzt man sich Ziele und dann guckt man sich im Laufe der Zeit an, habe ich diese Ziele erreicht oder nicht und warum sollten wir das nicht auch in der Therapie machen? Also es macht für mich auch total Sinn.
Ja.
Viele von euch haben uns unter anderem geschrieben, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig voran in einer Therapie. Würdest du sagen, dass natürlich jemand, der eine Therapie beginnt, auch, also ich könnte mir das vorstellen, dass ich dann so gerne Fortschritte sehen möchte und dann, man geht ja nicht zu dir und sagt, Mensch, das und das habe ich und du sagst, jo, alles klar, also muss das und das und das machen und dann sind wir tutti und fertig. Und das, also wäre für mich tatsächlich, glaube ich, auch schwierig. Aber ist es mehr ein subjektives Empfinden und vor allem das Wichtigste und ich glaube, das ist auch das, was die HörerInnen interessiert, wie geht man dann damit um?
Ja, genau. Das ist so, wie du beschreibst. Natürlich ist es nicht so, dass man Therapie beginnt und dann geht es in Riesenschritten der Besserung entgegen. Es kann sogar sein, und das ist gar nicht selten der Effekt,
dass es schlechter wird.
Genau, es wird schlechter, klar, weil man eben überhaupt über Dinge spricht, ja, weil man einmal die Woche den ganzen Mist hochholt, den man am liebsten im Alltag verdrängt. Und deswegen, gerade bei Angststörungen ist das so, wir reden dann halt wirklich die ganze Zeit in der Therapie über Symptome und das kann wirklich dazu führen, dass Panikattacken doppelt oder dreifach so häufig auftreten. Das ist ein blöder Effekt, aber kein schlechtes Zeichen. Also das kann einmal sein, dass sozusagen der Verlauf so ist, aber also dass der Umgang sollte immer sein, das anzusprechen.
Okay.
Also das zum Beispiel versuche ich immer vorzuentlasten, dass ich sage, es kann auch sein, dass es jetzt schlimmer wird. Aber falls ich das mal vergesse oder eure TherapeutInnen das nicht machen, dann fragt ruhig nach. Die müssten das gut erklären dann. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, es geht nicht richtig voran, irgendwie, da geht Stunde um Stunde gar nichts in die Veränderung rein, dann müsst ihr das auch am besten ansprechen. Und dann muss man auch gemeinsam schauen, woran liegt das? Weil das kann ja jetzt verschiedene Ursachen haben. Jetzt haben wir hier bei der Angst das Beispiel genannt, man redet viel über Symptome und dadurch ist die Aufmerksamkeit sehr stark darauf gelenkt, dadurch werden es mehr. Aber es kann ja auch sein, ich bin bei einem Therapeuten, der mir sagt, ja, wenn Sie Panikattacken haben, dann müssen Sie nur immer ein bestimmtes Mantra sagen und hier eine bestimmte Atmung machen. Und dann atme ich und es wird immer nicht besser. Und die Leute warten dann sehr häufig, irgendwann muss es ja fruchten. Und da wäre es gut, das vorher mal anzusprechen, weil das ist nicht die korrekte Behandlung. Also hier liegt dann der Fall vor, es wird nicht besser, nicht weil die Heilung nicht linear verläuft, sondern es wird nicht besser, weil nicht die State-of-the-Art-Behandlung erfolgt. Und da ist auch immer mein wichtiger Rat, googelt die Leitlinien. Also ihr kriegt eine Diagnose genannt. Wenn ihr das nicht genannt bekommt, dann besteht darauf, das ist wichtig. Da höre ich auch immer die wildesten Geschichten. Hat mir jetzt neulich jemand gesagt, dass die Therapeutin davor immer gesagt hat, nee, von Diagnosen und Schubladen hält sie nicht so viel. Ja,
Ja, wie therapiert man denn dann?
Genau, das wäre so, als würde der Zahnarzt so blind den Bohrer reinhalten und wenn man dann fragt, ja, aber welcher Zahn ist es denn jetzt, sagt er, ach wissen Sie,
gucken wir mal.
Genau zu gucken, davon halte ich gar nichts. Ne? Also man muss schon wissen, was vorliegt, um ja Interventionen planen zu können. Und wenn ihr die Diagnosen habt, dann könnt ihr bei Google eingeben, was weiß ich, Panikstörung und Leitlinie. Und dann bekommt ihr, also es ist ein frei zugängliches Dokument, wo drin steht, was die günstigsten Behandlungsschritte sind. Und damit könnt ihr auch zu den TherapeutInnen hingehen und fragen, machen wir das eigentlich oder arbeiten sie irgendwie auf eine andere Art und Weise? Und das wäre ganz, ganz wichtig, weil Leitlinien so sind sozusagen das, die Zusammenfassung von allem Wissen, was wir in der Forschung zusammengetragen haben zu einem Thema, von einem wirklich großen ExpertInnen-Gremium. Und da ist es eben so, es kann sein, dass man die Sachen nicht machen kann, weil man irgendwie Begleiterkrankungen hat. Jetzt nehmen wir mal Exposition bei Angststörungen zum Beispiel. Ich kann, obwohl massierte Exposition am besten sich in der Wirksamkeit erwiesen hat, kann ich das zum Beispiel bei Kindern nicht so gut durchführen. Und deswegen greife ich da auf das in Anführungszeichen etwas schlechtere Verfahren zurück, die gestufte Exposition. Aber insgesamt sollten Behandler das gut erklären können, warum sie welche Methode auswählen. Und es muss eben auch für euch logisch begründet sein.
Also habt da keine Scheu, euren TherapeutInnen zu fragen. Und wenn sie das dann nicht beantworten wollen oder sagen, nee, das machen wir hier nicht, dann ist es auch in Ordnung, da einfach nachzuhaken. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen die größte Angst. Ich meine, Dr. Google ist natürlich auch immer schwierig so, wenn man Krankheiten googelt und dann dem Arzt erzählt, nee, sie müssen das jetzt so und so behandeln. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, finde ich, ist es wie in der Schule und bei Lehrern, du musst mir erklären, warum ich was lernen soll und wofür und dann lerne ich es auch. Gehört irgendwie zum Job dazu.
Genau, und das höre ich auch oft, dass KollegInnen da nicht so erfreut drüber sind. Also das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht kein so gutes Zeichen, weil also mir kommen Leute mit allen möglichen Verfahren, was jetzt helfen könnte. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich habe hier so eine Heilpraktikerpraxis gefunden, die sagen, ich muss im Wald irgendwie mit Stöckern werfen und das löst dann meinen Konflikt, den ich irgendwie mit meiner Mutter habe, an den ich mich nicht mehr erinnere. Und da sage ich ja auch nicht zu den Leuten, ja, hier Dr. Google oder was, sie glauben wohl, sie sind schlauer als ich, sondern ich ordne das natürlich ein. Also da ist es wirklich nicht angebracht, jetzt irgendwie hier mit seinem Ego Probleme zu kriegen, sondern da muss man das für die Leute einordnen und auch die Eigenständigkeit oder die Eigenverantwortlichkeit der Leute respektieren. Also wenn jemand sagt, habe ich auch schon gehabt, dass Leute gesagt haben, ach, sie mit ihrem komischen kognitive Verhaltenstherapie, ich habe jetzt auf Sylt einen Heiler getroffen und der hat mir die Hand aufgelegt und jetzt ist alles weg und was sind Sie eigentlich für ein Depp? Und da sage ich ja auch nicht, oh, hören Sie mal, wie kommen Sie denn dazu, nee, sondern sage ich,
bombig.
Mega Glückwunsch.
Super.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gesagt, richtig toll für Sie, freut mich. Ja, tut mir leid, dass Sie die Zeit mit mir vertändelt haben. Wer weiß, wofür es gut ist, aber es freut mich auf jeden Fall, dass Sie jetzt die Lösung für sich gefunden haben.
Dann gibt es noch viele Antworten, die in die Richtung gehen, dass man immer wieder auf so Themen zurückkommt, gerade aus der Kindheit und dass man quasi immer wieder so rumkaut auf den Themen. Wie würdest du das einordnen als Therapeutin?
Ja, da können zwei verschiedene Prozesse zugrunde liegen. Einmal ist es so, ja, tiefliegende Ursachen von Dingen, da könnte man den Prozess schon wie ein ewiges Drauf-Herumkauen beschreiben. Das stimmt. Das kann super zermürbend sein, aber wenn bestimmte Dinge so und so gelaufen sind und ein bestimmtes Muster in einem hervorrufen, dann ist das wahrscheinlich, dass man in Therapie aus ganz vielen verschiedenen Anlässen und ganz viele verschiedene aktuelle Situationen, dass man immer wieder auf dieses Grundmuster zurückkommt. Das kann schon auf jeden Fall sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man den Eindruck hat, dass Dinge für einen nicht so relevant sind, wie vielleicht für den Behandler, die Behandlerin, dann auch wieder muss man das ansprechen. Also da hat man immer eigentlich so Planungsgespräche, dass jemand sagt, hey, aber die aktuellen Sachen, die sind mir wichtig, die brennen mir jetzt auf den Nägeln. Das ist meistens so die Seite vom Patienten, von der Patientin. Und ich als Behandler habe natürlich das Gesamtkontingent im Kopf und weiß, naja, wir haben hier 60, maximal 80 Stunden und da wollen wir das und das und das auf jeden Fall schaffen. Und da ist es dann auch manchmal so, dass ich sagen muss, ja, ich kann das verstehen, aber wir müssen auch das Ziel im Blick halten und dass man ja dann dadurch wieder auf den in Anführungszeichen alten Sachen rumkaut, weil ich als Therapeutin vielleicht ein weitreichenderes Ziel im Kopf habe.
Hattest du denn schon mal PatientInnen, wo du quasi in jeder Stunde dich mehr rechtfertigen musstest, als dass du zum Arbeiten gekommen bist?
Ja, das hatte ich auch. Das ist auch so eine Sache, weil ein Stillstand in der Therapie oder so das Gefühl, nicht voranzukommen, kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass man einfach nicht matcht mit dem Therapeuten. Und das ist mir natürlich auch schon vorgekommen. Also es ist ja jetzt nicht, dass jeder mich mega geil findet oder so. Also meine Art ist, ja, sage ich mal,
polarisierend.
Geil, das Wort hatte ich auch im Kopf. Genau.
Meine auch, das ist in Ordnung, das ist gut.
Ja.
Das ist ein Kompliment.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen hochgegriffen, aber ich meine es wirklich so, ich habe schon bestimmte Grundsätze, wo ich keine Kompromisse mache. Und das mögen nicht alle Leute. Und wenn, es fängt schon damit an, dass ich sage, wenn ein funktionales Trinken besteht oder eine Diagnose, die damit zusammenhängt, also entweder schädlicher Alkoholgenuss oder auch eine Abhängigkeitserkrankung, dann gibt es mit mir keine Diskussion, dann ist das erste Therapieziel. Weil es macht keinen Sinn, eine Therapie zu machen, während man regelmäßig funktional Alkohol konsumiert. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es keine guten Lernerfahrungen gibt, weil auch solche komischen Konzepte wie kontrolliertes Trinken, auch da ist es so, da diskutiere ich nicht. Also wenn die Forschungslage eindeutig ist, dann können da noch so viele sagen, ja, aber mein Hausarzt sagt, 5 Bier am Wochenende sind vollkommen okay. Ja, das ist mir egal, weil der Hausarzt hat dann offensichtlich nicht den neuesten Forschungsstand drauf und ich arbeite nicht nach Zielen, die sich wissenschaftlich als unwirksam oder falsch herausgestellt haben.
Gerade zum Alkoholkonsum hast du auch, glaube ich, in der Folge über Depressionen gesagt, es ist einfach, Alkohol und Zucker ist einfach auch für eine Depression zum Beispiel und den Therapieerfolg wahnsinnig hinderlich, auch gerade wenn man zum Beispiel Medikamente eventuell bekommt, unterstützend, ne?
Auf jeden Fall. Also Alkohol ist eigentlich für keine psychische Erkrankung jetzt eine geile Idee, muss man einfach sagen. Also es ist auch für keine körperliche Erkrankung eine gute Idee. Es ist einfach kein gesunder Stoff, das muss man einfach sagen. Ja. Aber da greife ich natürlich nicht in die Entscheidungshoheit der Menschen ein. Die können natürlich machen, was sie wollen, aber dann mache ich eben keine Therapie dabei. Habe ich schon gehabt. Es war mal ein ganz früher Fall von mir in der Ausbildung. Da hat jemand gesagt, naja, abends trinke ich halt eine Flasche Wein. Das hat nichts mit Alkoholismus zu tun, sondern das ist meine Gewohnheit, das ist mein Lifestyle und das finde ich super so. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, dann müssen Sie zu einem Therapeuten, einer Therapeutin gehen, die das toleriert. Ich mache das nicht. Mir sind die Ressourcen von Ihnen und mir zu schade dafür. Das kommt relativ häufig vor. Es können aber auch, sage ich mal, nicht so auf der Hand liegende Dinge sein, die nicht so, also wo die Sachlage nicht so eindeutig ist, wie zum Beispiel Menschen, die sehr fest der Meinung sind, immer wieder zu besprechen, was alles negativ läuft, würde irgendwann zu Heilung führen. Und das versuche ich jetzt sehr vorsichtig auszudrücken, weil natürlich kommt jetzt keiner zum Psychotherapeuten, um zu sagen, ey, mein Leben ist einfach Bombe. Wollte ich nur mal sagen, die Welt ist super, Himmel ist blau, alles ist toll. Natürlich geht es um Belastungen und Probleme. Aber es gibt manchmal so eine Art und Weise des Denkens, ruminierend nennt man das. Auch bei der Folge zum Grübeln könnt ihr da nochmal reinhören. Und das ist so ein sich immer wieder um dasselbe drehen und so, ja, fast so verbittert immer wieder die negativen Dinge bewundern. Also das soll nicht herabwürdigend klingen, aber so, ja, irgendwie in so einer ganz festgefahrenen Denkweise. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich weiß, KollegInnen können das vielleicht sehr, sehr gut und machen das auch sehr, sehr lange. Und vielleicht ist nach 50 Stunden dieser Gespräche das auch mal, dass das zur Besserung führt. Dazu bin ich nicht in der Lage. Also das mache ich maximal 10 Stunden und ab der 5. fange ich auch an zu sagen, ich halte das nicht für sinnvoll, ich würde gerne das mit Ihnen durchbrechen, können wir vielleicht andere Sachen machen, können wir vielleicht Zeiten in der Stunde dafür reservieren und dann aber auch noch konkretere Änderungen besprechen oder so. Und da ist es schon häufig dazu gekommen, dass ich dann auch Leuten gesagt habe, ich glaube, ich bin einfach nicht die Richtige für Sie, weil ich bin eine Person, ich kann sehr gut motivieren, ich bin sehr engagiert, aber ich erwarte auch, dass jemand da mitmacht. Also es ist auch so, dass ich so mein bestes therapeutisches Potenzial entfalten kann. Also ich bin gut für Leute, die so ein bisschen Anschubs brauchen und die sich mitreißen lassen. Da kann ich wirklich mit denen Berge versetzen. Aber ich habe in der Sache zum Beispiel nicht so viel Geduld einfach.
Und ist das nicht bei jemandem, der durch die psychische Erkrankung so handlungsunfähig ist? Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du dafür keine Geduld hast. Du hast doch für alles Geduld.
Ja, wie gesagt, also ich mache das.
Ja, ich glaube, es ist was anderes. Du musst gar nicht sehen, dass jemand jetzt sagt, alles klar, ich bin dabei, lassen Sie es uns angehen. Für dich ist wahrscheinlich nur wichtig zu sehen, okay, ich sehe das, ich sehe, Sie haben recht, ich kriege es nicht hin.
Genau, also dafür habe ich das vollste Verständnis, das ist ganz häufig so.
Eben.
Ich sage nie, dass Leute mir garantieren müssen, dass das klappt. Ich sage nie, das müssen große Schritte sein. Wir können minimalst kleine Schritte machen, da habe ich sehr, sehr viel Geduld und ich gehe auch immer davon aus, dass ich die Leute bemühen, aber das ist auch die Fälle, die ich jetzt meine, da ist auch häufig zum Beispiel ein konträres Begehren im Hintergrund. Also jemand möchte gerne verrentet werden. Das heißt zum Beispiel, der möchte mir eigentlich immer wieder sagen, mir geht's mega scheiße. Nichts ändert sich, es soll sich auch nichts ändern, weil ich in Rentenantrag kann ich nicht reinschreiben, geht mir scheiße, aber ich bin dran, ändert sich bald, sondern in Rentenantrag muss ich schreiben, geht mir scheiße und es wird sich auf lange Sicht nicht ändern. Ich kann nicht arbeiten. Ja. Und wenn das der Ansatz ist, ja, nee, da muss ich dir auch sagen, das haben wir beide noch nicht erlebt, aber dann ist meine Lunte nicht so lang. Also wie gesagt, maximal 10 Stunden, dann ist das Schicht im Schacht.
Ja, finde ich auch fair, weil wäre super, in so einen Rentenantrag zu schreiben, hab echt alles gegeben, will, dass es mir besser geht, aber ich komme hier gerade nicht raus.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin nicht unerbittlich, weil jetzt jemand in 10 Stunden nicht gesund geworden ist. Also überhaupt nicht. Ich mache mit Leute 80 Stunden, dann überbrücken wir die 2 Jahre, dann mache ich die nächsten 80 Stunden. Ich habe Leute sehr lange auch in Behandlung und versuche da auch das System zu umgehen, weil je mehr Diagnosen ich habe, umso lächerlicher werden auch ehrlich gesagt 80 Stunden. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, alles, was hier nicht in der Kurzzeit zu erledigen ist, habe ich keine Geduld für. Ich bin wirklich super hartnäckig und geduldig, wenn irgendetwas passiert.
Ja, das weiß ich.
Also es muss irgendein Fortschritt, eine Veränderung, das ist es eigentlich. Es muss noch nicht mal ein Fortschritt sein, aber irgendeine Veränderung. Und ansonsten sehe ich das auch so. Ich bin dann der Meinung, dass irgendwas, ja.
Du bist nicht die Richtige. Ja, ja. Und das ist eigentlich, ist es sehr ehrlich, ne? Aber das ist auch für alle TherapeutInnen, die diesen Podcast hören, wichtig. Das hat nichts mit Versagen zu tun.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht geil performe oder dass ich nicht irgendwie für jeden das liefern kann, was er sich wünscht oder so, sondern ich kann ja auch nicht ein Mann sein, zum Beispiel. Also häufig ist das so, ich bin bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin und ich käme aber besser klar mit dem wechselseitigen Geschlecht. Also da kann ich ja nichts machen dran. Also könnte ich schon, aber das wäre mir jetzt der Aufhänger zu klein. Für.
Vielleicht kannst du es bald auch nicht mehr machen.
Ja.
So wie die politische Lage
genau.
ist.
Also da hoffen wir, dass jeder die Freiheit dazu behält.
Ach, ja.
Genau, aber das hat gar nichts mit meinem eigenen Versagen zu tun. Und das ist auch immer so, deswegen habe ich das so ganz vorsichtig formuliert. Also manchmal müssen Leute auch 5 Jahre lang jammern, bis Akzeptanz einsetzen kann. Das ist manchmal so. Aber ich bin nicht die Richtige dafür, wirklich nicht. Weil da müsste jemand aus tiefstem Herzen validieren und das mache ich, wie gesagt, maximal 10 Stunden lang.
Ja, und das ist auch, wie gesagt, das ist in Ordnung. Also was wir aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen und was ihr vielleicht oder hoffentlich auch mitnehmen könnt, ist, ein Stillstand in einer Therapie muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr es ansprecht mit dem oder der Therapeutin. Es gibt immer Phasen, wie auch im Leben, wie auch überall, wo es mal schneller und mal langsamer geht. Und vielleicht, wie Vero auch eingangs erzählt hat, es kann sein, dass es am Anfang auch erstmal schlechter wird. All diese Gedanken sind aber vor allem wichtig, dass ihr die mit eurem Therapeutin besprecht. Es gibt aber natürlich auch Anzeichen für schlechte Therapie. Diese würden wir euch jetzt einmal noch zusammenfassen und kurz erklären. Das erste ist keine Diagnostik.
Ja, das hatte ich schon mal jetzt kurz angesprochen. Also eine gute Diagnostik besteht aus einem Erstgespräch, dann einem strukturierten klinischen Interview. Das ist entweder das DIPS oder das SCID oder ein vergleichbares Werk bei tiefenpsychologisch orientierten Verfahren. Und dann ist es eben so, dass noch eine Verhaltensanalyse gemacht wird oder eben die Konflikte genau benannt werden in anderen Therapieformen und dann ein Plan gemacht wird. Ihr habt auch, das sagen die Therapierichtlinien, das Recht darauf, eure Diagnose zu erfahren. Genau, und in jeder anderen medizinischen Abteilung ist das ja auch klar. Ihr lasst euch auch nicht einen Bauch aufschneiden, ohne zu wissen, was die Chirurgen da drinnen machen. Und in der Seele ist es nicht irgendwie undurchschaubar oder komisch, sondern auch da gibt es ganz klare Kriterien, die sehr eindeutig sagen, das und das sind die Krankheiten und das nicht. Und darauf habt ihr ein Recht, das zu erfahren.
Ein weiteres Anzeichen für schlechte Therapie ist keine leitliniengerechte Behandlung.
Ganz genau, das wäre das Nächste. Mit dieser Diagnose schaut ihr, was sagen die Leitlinien? Da gibt es eben Zusammenfassungen im Internet oder auch Bücher dazu oder ihr fragt Fachpersonen oder ihr fragt eure Therapeutin, was ist denn die Leitlinienbehandlung? Weil auch die müssen das natürlich wissen und dann ist das wichtig, dass die Behandlung sich daran zumindest stark orientiert.
Es gibt keine gemeinsamen Ziele und kein Modell.
Ja, das beschreiben mir auch immer wieder Menschen aus anderen Therapien, dass sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Wir haben einfach immer so so irgendwo rüber gesprochen. Ja, das zerfasert manchmal auch so ein bisschen oder man ist viel von Aktuellem weggetragen oder so, aber generell sollte es einen roten Faden geben, den man auch gemeinsam bespricht, weil das sollte nicht so sein, dass eine Fachperson sagt, ja, ich weiß genau, was dir fehlt und wo du hin willst, das ist individuell und persönlich und deswegen sollte man das gemeinsam besprechen und auch immer wieder abgleichen, sind wir da noch dran, sind wir zu weit weg davon, sollten wir das Ziel vielleicht verändern, das kann sich auch über die Zeit verändern, aber das muss in irgendeiner Form irgendwie Thema sein.
Es gibt keinen Raum für Kritik und Wünsche.
Ja, das ist sehr, sehr häufig der Fall, dass PatientInnen sagen, ey, mir passt es hier irgendwie nicht, ich habe Probleme jeglicher Art. Und da ist es wichtig, ihr solltet das ansprechen dürfen. Da muss Raum dafür sein, also dass man auch als Therapeutin immer wieder fragt, sind Sie so einverstanden, haben Sie Fragen? Und dann ist es auch wichtig, wenn zum Beispiel mich jemand kritisiert, also ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, hören Sie mal, bin ich ganz anderer Meinung. Sondern ich sage immer erstmal, das ist ja spannend, das ist ja interessant, schauen wir uns das mal genauer an. Weil das geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt als Person kritisiert werde, sondern es geht ja darum, dass der Vorgang so nicht von allen gleich als positiv empfunden wird und das muss man sich ja angucken einfach. Und deswegen, wenn so Wünsche und Kritik eher so abgebügelt werden, das ist nicht so ein gutes Zeichen.
Ich fühle mich unwohl.
Ja, das ist ganz wichtig. Das solltet ihr nach Möglichkeit immer ansprechen. Das können so viele Gründe sein. Das kann sein, einem gefällt die Struktur der Sitzung nicht, einem gefällt das Setting nicht, man möchte sich anders hinsetzen, man fühlt sich gehetzt, man hat das Gefühl, das Gegenüber hört nicht zu. Es können so viele Gründe sein. Hört da genau in euch rein. Warum fühlt ihr euch denn unwohl? Und versucht, das irgendwie anzusprechen. Und wenn sich das nicht legt, wäre das auch eher ein Zeichen dafür. Also wenn ich mich in Stunde 60 immer noch unwohl fühle, ja, dann ist es schwierig. Man muss da soziale Ängste rausnehmen, die können dazu führen, dass man Therapiesituationen an sich als sehr aversiv empfindet, aber eigentlich sollte das schon so eine Art sicherer Ort werden.
Es gibt Grenzüberschreitungen.
Ja, das ist ein absolutes No-Go und das ist auch also nicht besonders diskutabel. Also ihr müsst das ansprechen, traut euch das, holt euch ansonsten Unterstützung, dass ihr es mit jemand anderem gemeinsam ansprecht oder schreibt das als E-Mail an den Therapeuten, die Therapeutin. Es kann natürlich mal Grenzüberschreitungen geben im Sinne von leichterer Form. Der Therapeut, die Therapeutin versteht was nicht richtig. Also das habe ich sicherlich auch sehr häufig schon gemacht. Wie gesagt, das ist auch meine polarisierende Art. Ich bin auch fix da drin, mal Sachen rauszuhauen und natürlich verletze ich damit Menschen auch oder überfahre die oder invalidiere. Das ist wichtig, das anzusprechen. Mit Grenzüberschreitungen meine ich aber schon sowas wie, sie müssen sich von ihrem Partner, Partnerin trennen. Das ist eine Aussage, das sollte man als Fachperson wirklich nicht sagen. Ich habe auch Menschen in Behandlung, die zum Beispiel ein häuslich gewalttätiges Umfeld haben und natürlich denke ich auch, ich würde am liebsten selber die irgendwie woanders unterbringen oder so, aber man kann den Prozess innerhalb eines Menschen nicht anschubsen wollen und deswegen muss man das respektieren, dass solche Prozesse Zeit brauchen. Das wäre eine Grenzüberschreitung, also so Vorschriften, das und das muss gemacht werden. Dann irgendwelche Avancen, irgendwelche Komplimente in amoröser Hinsicht oder Absicht, das geht gar nicht und alles, was darüber hinausgeht, sowieso nicht. Also irgendwelche Annäherungsversuche, irgendwelche flirty Angebote geht absolut gar nicht, ist ein dickes No-Go.
Und dann noch als letzten Punkt Invalidierungen.
Erlebe ich immer wieder, gerade im Bezug auch auf, also in Kliniken, wo die Abläufe oft standardisierter ist, dass da wirklich durchgemäht wird, einmal vom Fachpersonal und Leute wirklich völlig verstört zurückbleiben und das ist kein gutes Umfeld für eine Therapie. Dass das mal im Prozess vorkommen kann, wie gesagt, das passiert immer wieder, aber die Fachperson muss dann auch in der Lage sein, das zu erkennen und auch sich entschuldigen.
Und das zu erklären.
Genau.
Ja, das Erklären, wie ist das jetzt zustande gekommen und sich entschuldigen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ja.
Genau, das habe ich auch schon ganz oft getan. Das ist auch unangenehm, ne? Ich möchte natürlich der bestmögliche Therapeut für alle sein. Und wenn man dann merkt, okay, man hat jetzt jemandem hier eine Woche lang Kopfschmerzen und Albträume verschafft, weil man einen bescheuerten Satz unbedacht rausgeballert hat, das ist richtig doof. Aber das kommt in diesen Prozessen, wo man so nah miteinander arbeitet, auch wirklich oft vor. Und da muss man eben professionell mit umgehen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid, das habe ich nicht gewollt. Das, ja, genau, wird nicht mehr vorkommen.
Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten oder ein bisschen unterstützen konnten in eurer Therapie und dass wir auch für zukünftige oder bereits praktizierende TherapeutInnen ein bisschen aufklären konnten, was PatientInnen auch denken und womit sie sich beschäftigen. Vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ich habe nicht gesagt, danke für die Gehirnerschütterung.
Und danke für die Gehirnerschütterung, liebe Gehirn.
Ist egal, ja, ist so schlimm, ne?
Ja, genau. Genau, ist keine Kurzfolge mehr, ne? Langsam kommen wir in Richtung lang.
Ja, 25 Minuten, na, schneidest ein bisschen was raus. Doch.
Das Becks, oh mein Gott, Becks. Ich brauche ein Becks. Piep. Wir könnten noch diese Red Flags machen und dann das Thema damit abschließen einfach.
Welche Red Flags?
Anzeichen für schlechte Therapie, Red Flags. Habe ich sie nicht genannt, aber habe ich so innerlich gedacht. Da könntest du nochmal sagen, Dinge, die eher dafür sprechen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, haben wir hier nochmal für euch zusammengefasst und dann gehen wir die ganz kurz durch und ich sage jeweils zwei Sätze dazu.
Und was haben das wir denn zusammengefasst?
Sorry.
Ach so, das meinst du?
Ja.
Ah ja, sorry, ich war jetzt bei den Nachrichten. Okay, dann piep, piep. Was soll ich sagen? Ja, okay. Warte, sonst habe ich es gleich wieder vergessen.
Sorry.
Okay, nochmal piep, piep.
Ich brauche einen Becks.
Piep.